Du bist der Mann, 2. Samuel 12, 1 bis 15, wo Nathan zu David kommt. Hinführend zur Predigt möchte ich gern noch den Text lesen aus Lukas 18, 9 bis 14. Das ist die Geschichte von Zöllner und Pharisäer, die im Tempel beten. Lukas 18, Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Wahrscheinlich würden viele entrüstet reagieren, wenn sie diese Geschichte zum ersten Mal hören. Da es sich um eine doch recht bekannte biblische Geschichte handelt, ist bei uns vielleicht schon die Spannung etwas raus. Dennoch lade ich dich ein, dich von Neuem auf diese Geschichte einzulassen und möglicherweise etwas Neues zu entdecken. Starten wir von vorn. Wer mitlesen möchte, 2. Samuel Kapitel 12 ab Vers 1. 2. Samuel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. An dieser Stelle müssen wir bereits unseren ersten Stopp einlegen. Wer sind diese beiden Männer? Und wie stehen sie in Beziehung zueinander? David tritt in 1. Samuel 16 zum ersten Mal in Erscheinung, in einer Zeit, in der Saul als König in Israel herrscht. Saul hat allerdings Gottes Wort verworfen und darum hat Gott auch diesen König verworfen. Als Nachfolger auf dem Thron Israels hat Gott den Hirtenjungen David, den jüngsten Sohn Isais, erwählt. Ohne Sauls Kenntnis wird der junge David von dem Propheten Samuel zum künftigen König gesalbt. Doch zwischen dieser Salbung und seiner Krönung liegt ein langer, gefährlicher, mühsamer Weg. Als David 30 Jahre alt ist, wird er zunächst König über Juda. 7,5 Jahre später über alle 12 Stämme Israels. Seine Macht und Herrlichkeit nimmt stetig zu. Als Gott dem König David Ruhe von allen seinen Feinden ringsherum gegeben hat, entspringt in David der Wunsch, diesem Gott auch ein besonderes Haus zu bauen, damit die heilige Bundeslade in diesem Tempel ihren Wohnplatz bekommen könnte. In diesem Kontext erscheint Nathan auf der Bildfläche. Er ist ein Prophet Gottes. Nathan überbringt dem König die Botschaft von Gott, dass David ihm keinen Tempel bauen soll. Dieses Vorrecht wird sein Sohn, der Nachfolger auf dem Thron, erhalten. Vielleicht mag das eine gewisse Enttäuschung sein, doch diese Nachricht ist eingebettet in eine überwältigende Verheißung. Gott selbst sagt David zu, ihm ein Haus zu bauen, seinen Thron auf ewig zu festigen. Was für eine Verheißung für David und für seine Nachkommenschaft. Diese Begegnung zwischen David und Nathan macht deutlich, dass die beiden in einem positiven Verhältnis zueinander stehen. Nathan achtet den König, David achtet Nathan als Botschafter Gottes. Doch vermutlich geht ihre Beziehung über lediglich gegenseitige Achtung hinaus, denn tiefgreifende positive gemeinsame Erfahrungen haben es an sich, beteiligte Personen auf Herzensebene zu verbinden. Das ist, was auch häufig in Freundschaften geschieht. Und ähnlich dürfte diese Begegnung zwischen David und Nathan tiefe Spuren hinterlassen haben. Nach der Verkündigung der wunderbaren Verheißung in 2. Samuel 7 ist hier in Kapitel 12, Vers 1 zum ersten Mal wieder von Nathan die Rede. Von David hingegen werden in der Zwischenzeit siegreiche Feldzüge und andere Heldentaten berichtet, bis der Held in Kapitel 11 auf eine schiefe Bahn gerät. Statt mit seinen Kämpfern zusammen in den Krieg zu ziehen, ist David daheim in Jerusalem geblieben. Vom Dach seines Palastes aus sieht er eine sehr schöne Frau sich baden. Es ist Bathseba, die Frau des Kriegers Uriah, der momentan an der Front im Einsatz ist. Doch das hindert David nicht daran, Bathseba holen zu lassen und mit ihr zu schlafen. Er ist ja schließlich der König und außerdem muss ja niemand davon erfahren. Zu Davids Leidwesen ist Bathseba dabei schwanger geworden. Mit listigen Tricks versucht der König nun vehement, seine Tat zu vertuschen. Er lässt Uriah nach Jerusalem kommen, um ihn als Urheber der Schwangerschaft erscheinen zu lassen. Doch Uriah sieht sich im Dienst des Heeres und setzt nicht einen Schritt in sein eigenes Haus. Alle Versuche Davids schlagen fehl. Schließlich sendet er Uriah zurück in den Kampf und lässt ihn gezielt an der Front durch die Feinde töten. Anschließend nimmt er Bathseba zur Frau. Gerade hat sie einen Sohn zur Welt gebracht, da erscheint der Prophet Nathan bei David. Wir hören noch einmal, was der von Gott gesandte Prophet dem König mitzuteilen hat. Er spricht: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Soweit die Schilderung. Wie reagiert David darauf? Vers 5. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Wie verständlich ist Davids Reaktion? Hättest du anders reagiert bei so einer schreienden Ungerechtigkeit oder hättest du den gleichen Impuls verspürt? Wie geht die Unterhaltung weiter? Ab Vers 7. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Die Spannung im Raum ist förmlich spürbar. Nathan fährt fort. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethites genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Versuchen wir einmal, uns in die Schuhe Nathans zu versetzen. In der Öffentlichkeit ist bisher nichts aufgefallen. Uriah ist im Krieg gefallen. Das kann halt mal vorkommen. Der König hat sich persönlich um die junge Witwe gekümmert, hat sie zur Frau genommen und nun ist daraus ein Sohn hervorgegangen. Sollte daran etwas faul sein? Nun steht Nathan vor dem großen König. Aus gesellschaftlicher Perspektive ein riesiges Machtgefälle. Der König und ein Mann vom Volk. Gott hat diesen Mann beauftragt, dem König diese heftigen Worte auszurichten. Gott lässt sich nicht spotten. Was David heimlich getan hat, ist vor Gott nicht verborgen. Auch wenn es den Anschein hat, dass Davids Notfallplan aufgegangen sei. Vor Gott bleibt seine Schuld nicht im Dunkeln. Wie wird der entblößte König reagieren? Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist es. Keine Explosion, keine Verteidigung, keine Ausrede. Hätte David anders reagieren können? Sehr wohl. Er hätte seine Macht ausspielen können oder er hätte sein Verhalten rechtfertigen können. Er hätte Nathan fortschicken und ihm weiteren Zutritt zum Königshof verweigern können. Ein Beispiel dieser Art sehen wir beim König Jojakim. Er herrschte zu einer späteren Zeit in Juda und ging dem Volk in Gottlosigkeit voran. Als Gott ihm durch die aufgeschriebenen Worte des Propheten Jeremia den Spiegel vorhielt, antwortete Jojakim auf eine ganz andere Weise. Er nahm ein Messer, zerschnitt die Schriftrolle in Stücke und verbrannte sie in einem Kohlenfeuer. Wer diese Geschichte nachlesen möchte, findet sie in Jeremia 36. Wohlwissend ignoriert der König Jojakim die Chance einer Kurskorrektur. Bei David sehen wir von dieser Haltung keine Spur, nur ein aufrichtiges Bekenntnis. Wie geht es weiter? Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim. Punkt. Die letzten Worte Nathans haben es ebenfalls in sich. Sofort nach dem Schuldbekenntnis empfängt David Gottes Vergebung. Dies wird dadurch bestätigt, dass Gott das Todesurteil, das David selbst über den reichen Mann ausgesprochen hat, nicht vollzieht. Doch Vergebung hebt die Folgen der Sünde nicht auf. David hat mit seiner Sünde den Gott, der ihn eingesetzt und ihn groß gemacht hat, zum Spott werden lassen. Darum wird die Frucht seiner Sünde verderben. Der neugeborene Sohn muss sterben. Wie heftig. Wie schmerzhaft diese Strafe für David ist, sieht man, wenn man die Geschichte weiterliest. Wir finden uns also am Ende dieses Bibeltextes in einer Spannung wieder. Einerseits sehen wir Davids Sündenerkenntnis und Gottes Vergebung, auf der anderen Seite die schmerzhaften Folgen von Davids Vergehen. An diesem Punkt stellt sich die Frage: Was will Gott uns durch diesen Text vermitteln? Und auf diesen Hauptgedanken wollen wir nun weiter eingehen. Er lässt sich meines Erachtens an drei Aussagen im Text festmachen. Vers 7a: Du bist der Mann. Vers 13a: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Vers 13b: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Zur ersten Station. David versucht, seine Schuld zu verheimlichen. Bei anderen Personen hingegen ist er schnell bereit, Verantwortung zu fordern. Wir sehen es in seiner Reaktion auf die Berichterstattung. In seinen Augen hat der ruchlose reiche Mann nichts weniger als den Tod verdient. Und dann hält Nathan ihm den Spiegel vor: Du bist der Mann. David wird mit der harten Realität konfrontiert. Das tut weh. Aber ohne diese Schmerzen wäre Heilung nicht möglich gewesen. Gottes Absicht war nicht, David zu vernichten. Im Gegenteil, er wollte David erlösen. Er wollte ihn von der elenden Schuld befreien. Die Last verschwiegener Sünde beschreibt David in Psalm 32. Ob er sich in dem Psalm auf den begangenen Ehebruch bezieht, wird dort nicht ausdrücklich gesagt. Mag sein, vielleicht hat er da auch andere Dinge im Kopf. Unabhängig davon sehen wir in Psalm 32 oder auch hier in diesem Geschehen, um die Fesseln der Heimlichkeit zu lösen, braucht David ein Eingreifen Gottes. Zwischen dem Ehebruch und der Begegnung mit Nathan liegen ja schon einige Tage. Wie wir wissen, mindestens 9 Monate. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist David seiner Verantwortung konsequent ausgewichen. Er hat versucht, seine Schuld zu verbergen. Er hat versucht, ja, alles Mögliche zu tun. In Psalm 32, in den Versen 2 bis 4, wählt David folgende Worte für ein solches elendes Versteckspiel. Ich lese diese 3 Verse aus Psalm 32. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Kennst du diese Last? Die Fesseln der Heimlichkeit. Gott möchte befreien. Vielleicht benutzt er einen Spiegel und sagt zu dir, du bist der Mann, du bist die Frau. Das kann sehr schmerzhaft sein, aber häufig tritt Heilung ohne Schmerz nicht ein. Wenn das bei dir der Fall ist, dann sei gewiss, Gott will dich nicht vernichten, im Gegenteil. Er will wahre Freiheit schenken und genau deshalb setzt er seinen Spiegel ein. Wer diese Erfahrung gemacht hat, der weiß wahrscheinlich, wie erschütternd es sein kann, entblößt vor dem heiligen Gott zu stehen. Dabei kann gerade diese Erfahrung den Grundstein für eine tiefgreifende Lebensänderung legen. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Dieser heilsame Weg wird immer dann eingeschlagen, wenn wir wie David bekennen, Vers 13a, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist die zweite Station des Hauptgedankens. Die erschütternde Einsicht, dass wir Gott absolut nichts zu bieten haben, ist, ja, wir könnten denken, einerseits schwer, ja, sie kann wehtun, aber auf der anderen Seite ist genau diese Erfahrung mehr als Gold wert. Kein Reichtum der Welt kann diese Erfahrung aufwiegen. Warum ist das so? Weil hier eine echte Gottesbegegnung stattfindet. Weil es der Nullpunkt unserer rationalen Argumente ist. Es gibt für viele Dinge, viele Argumente, mit denen wir auch versuchen, vielleicht gegen Gott zu argumentieren. Wenn wir plötzlich vor Gott stehen, merken wir, das hat alles keinen Wert. Auf der anderen Seite ist dieser Punkt dann auch der Moment, wo wir sehen, dass die geistliche Welt eine Realität ist und dass diese Realität wichtiger ist als die materielle Realität, die wir anfassen, die wir messen können. Diese erschütternde Erfahrung vermag uns in uns diese Gottesfurcht hervorzubringen, die das Rückgrat des Glaubens ist. Wenn Gott uns unsere Schuld vor Augen führt, dann stehen wir wie Adam und Eva nackt vor unserem Schöpfer. Doch anstatt wie sie uns wegzudrücken und in den Sträuchern ein Versteck zu suchen, dürfen wir wie David den Schmerz annehmen und uns vor Gott schuldig bekennen. Ja, ich bin's. Ich habe gegen dich gesündigt. Dann gilt für dich und für mich ebenso wie damals für den König, Vers 13b, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Das ist die dritte Station. Wenn wir erkennen, dass die Ordnung der geistlichen Welt wichtiger ist als die Ordnung der materiellen Welt, dann leuchtet ein, wie unbeschreiblich kostbar Vergebung ist. Die Folgen der Sünde können allerdings auch nach der Vergebung noch äußerst schmerzhaft sein. Das wird bei David nur allzu deutlich. Wenn wir das erleben, dann müssen wir also nicht aufgrund der schmerzhaften Konsequenzen in Frage stellen, hat Gott mir meine Schuld vergeben oder nicht? Nein, das stellt Gottes Vergebung überhaupt nicht in Frage. Die leidvollen Konsequenzen können trotzdem bestehen bleiben. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch ist ein gewaltiges Geschehen zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der materiellen Welt. Dabei ist der Gewinn für die Ewigkeit noch nicht einmal angesprochen. Wer in dieser Welt schon mit Gott versöhnt wird, darf später die Ewigkeit in seiner Gegenwart direkt an der Quelle des Lebens verbringen. Doch das alles wird erst möglich, wenn der Mensch, wenn du und ich erkennen, dass wir Gott nichts zu bieten haben. Es wird Realität, wenn wir unsere Schuld anerkennen und dafür vor Gott die Verantwortung übernehmen. Das ist es, was der Begriff Sündenerkenntnis zum Ausdruck bringen will. Bisher haben wir die gewaltige Bedeutung der Sündenerkenntnis im Verhältnis zwischen Gott und Mensch in den Blick genommen. Gleichzeitig hat sie auch einen großen Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen. Schauen wir noch einmal David an. Als Nathan vor David tritt, besteht zumindest aus politischer Perspektive zwischen den beiden ein riesiges Machtgefälle. Ein Mann des Volkes steht vor dem König. Doch schonungslos hält Nathan dem König den Spiegel vor. Davids Bereitschaft, seine eigene Schuld einzusehen, bewahrt ihn davor, gegen Nathan vorzugehen. David sieht sich in erster Linie Gott gegenüber in Verantwortung. Und das befähigt ihn, die harte Kritik von dieser Person anzunehmen, ohne zurückzuschlagen. Der Mächtige beugt sich vor Gott und er demütigt sich vor Nathan. Beides geschieht in diesem Moment. In der Beziehung, in der vertikalen Beziehung zu Gott, gleichzeitig in der horizontalen Beziehung zum Mitmenschen. Wir sehen hier ein ermutigendes Beispiel davon, wie durch Sündenerkenntnis eines Menschen die Aufarbeitung eines tragischen Machtmissbrauchs ermöglicht wurde. Also was davor geschehen war, war schlimm. Und David hat seine Macht da brutal ausgenutzt. Das war ein Missbrauch höchster Klasse. Aber durch diese Einsicht wird das Aufarbeiten möglich. Wie reagierst du, wenn du kritisiert wirst? Kennst du den Impuls, bei Kritik oder Vorwürfen augenblicklich in den Verteidigungsmodus zu schalten? Wir wollen so gern Recht haben. Dabei blenden wir häufig aus, dass wir fehlerhaft sind und selbst blinde Flecken haben. Wenn wir, wie David, uns aber in allen Dingen, auch in den zwischenmenschlichen, in erster Linie in Verantwortung vor Gott sehen, können wir lernen, und das kann ein langer Prozess sein, aber wir können dann lernen, Kritik als einen möglichen Hinweis Gottes zu sehen. Wenn wir Tag für Tag in dem Bewusstsein leben, dass wir fehlerhaft und sündhaft sind, können wir darin wachsen, auf Kritik einzugehen und gegebenenfalls Verantwortung für unser Fehlverhalten zu übernehmen. Sollte sich die Kritik aber als unberechtigt erweisen, können wir trotzdem zunächst einmal zuhören. Denn uns fällt kein Zacken aus der Krone, wenn wir mit Gott im Reinen sind und einmal auch zu Unrecht beschuldigt werden. Eine sachliche Klärung ist nach einem aufmerksamen Zuhören vielleicht einfacher. Ist es angemessen, von Davids Begegnung mit Nathan ein Modell für zwischenmenschliche Beziehungen abzuleiten, wie ich es soeben getan habe? Man könnte ja sagen, schließlich war ja Nathan nicht nur irgendjemand vom Volk, sondern schon ein von Gott besonders beauftragter Mann, ein Prophet, vor dem sich David demütigt. Das stimmt. Doch Davids grundsätzliche Bereitschaft, sich kritisieren und auch korrigieren zu lassen, wird noch an anderen Stellen sichtbar. Beispielsweise hält Joab, sein Heerführer, dem König in 2. Samuel Kapitel 19 unverblümt den Spiegel vor. Joab war keine große geistliche Person. Er war deutlich dem König untergeordnet. David nimmt seine Kritik an und ändert daraufhin sein Verhalten. Im selben Kapitel begnadigt David einen Mann namens Shimi oder in anderen deutschen Übersetzungen Simei. Beide Namen werden verwendet. Dieser Shimi hat König David in 2. Samuel Kapitel 16 buchstäblich verflucht. An anderen Stellen lässt sich David von Frauen zur Einsicht verhelfen. Es ist also ein Verhalten, das bei David an verschiedenen Stellen sichtbar wird. Darum ist David für uns so ein greifbares Beispiel. Er ist in der Lage, sich selbst im Licht Gottes zu sehen, unter anderem eben auch als fehlerhaften und sündhaften Menschen. Das macht bei weitem nicht seine gesamte Identität aus. Wir sehen bei David auch, er ist ein selbstbewusster Mann, ein Kämpfer, einer, der den Goliath, diesem Riesen entgegentritt. Und seine Identität ist viel mehr als das. Aber zu seiner Identität gehört eben auch diese Erkenntnis, ich bin fehlerhaft und sündhaft. Und in dieser Demut und Ehrlichkeit erkennen wir einen unvollkommenen Menschen mit einer tiefen Gottesbeziehung. Sehnst du dich nach einer solchen Beziehung zu Gott? Nach dieser Stärke, in zwischenmenschlichen Beziehungen ehrlich und demütig sein zu können? Der Weg dorthin kann schmerzhaft sein, aber Gott ist mit uns unterwegs. Jeden Schritt, wie lang der Weg auch sein mag. Verdrängung von Schuld kann sehr tief verankert sein. Die Scham, die wir in uns tragen, wenn wir mit Schuld beladen sind, die legt eine so feste Kette um uns, dass wir die Schuld einfach noch länger verdrängen wollen und sie in der Heimlichkeit bewahren. Aber Gott möchte uns von diesen Fesseln befreien. Darum wird verständlich, dass Schmerz zum Wachstum dazugehört. Vielleicht ermutigt dich Davids Geschichte, die Angst vor Schmerz abzubauen. Vielleicht hält Gott dir einen Spiegel vor und zeigt dir Dinge, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind. Wie auch immer Gott zu dir spricht, er möchte Freiheit schenken. Wenn Schuld vorliegt, will der Heilige Geist uns auf diese aufmerksam machen. Nicht um uns zu quälen, sondern um uns zu heilen. Darum kann der Schmerz der Sündenerkenntnis so heilsam sein. Neben echter Schuld gibt es allerdings auch unberechtigte Schuldgefühle. Und viele Menschen leiden unter unberechtigten Schuldgefühlen. Diese können beispielsweise daher kommen, dass man ein verzerrtes Gottesbild hat oder vielleicht eine perfektionistische Neigung, und da rede ich aus eigener Erfahrung. Wenn in diesen Fällen auch keine Schuld zu lösen ist, so lohnt es sich trotzdem, hinzuschauen, den Auslösern dieser Schuldgefühle nachzugehen und an ihnen zu arbeiten, gegebenenfalls mit Hilfe anderer Personen. Es ist befreiend, unberechtigte Schuldgefühle als solche zu enttarnen. Ich komme zum Schluss und versuche, die Schlussfolgerungen der Auslegung anhand folgender Frage zusammenzufassen. Wie könnte gelebte Sündenerkenntnis im Alltag aussehen? Ich lebe von Tag zu Tag in dem Bewusstsein, dass ich ein fehlerhafter und sündhafter Mensch bin. In allen Belangen bin ich zuallererst Gott gegenüber verantwortlich. Darum bitte ich ihn, mir die Augen für die Dinge zu öffnen, die korrekturbedürftig sind. Möglicherweise wird Gott andere Menschen gebrauchen, um mich auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Deshalb will ich mich darin üben, bei Vorwürfen oder Kritik nicht sofort in Verteidigung zu gehen, sondern erst einmal hinzuhören. Empfänglich zu sein, falls Gott mir vielleicht an diesem Punkt die Augen öffnen möchte. Meine eigene Perspektive kann ich dann immer noch sachlich ausführen, wenn es denn zur Klärung der Situation beiträgt. Und sollten es falsche Beschuldigungen sein, so muss ich mir diese nicht zu Herzen nehmen. Mein Gewissen kann mich täuschen. Da es unvollkommen und formbar ist, gibt es keine Garantie dafür, dass mein Gewissen mit Gottes Sicht übereinstimmt. Es kann übersensibel sein oder auch zu wenig sensibel. Ein mahnendes Gewissen will ich an der Bibel überprüfen. Es kann aber auch unbemerkte Schuld in meinem Leben geben. Und wieder geht David mit gutem Beispiel voran. In Psalm 19, Vers 13, bittet er Gott um Vergebung der verborgenen Sünde. Diesem Gebet darf ich mich anschließen und in Gottes Gnade Ruhe finden. Und das ist eine Ruhe, die die Welt nicht bieten kann. 1. Johannes 1, Vers 9. Diese so bekannte Aussage. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für eine frohe Botschaft. Euangelion. Das ist Evangelium. Frei von Schuld, befreit vom schlechten Gewissen, dürfen wir durch Gottes Gnade sein. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Wenn Gott dir Schuld aufgezeigt hat, darfst du sie jetzt im stillen Gebet vor Gott bekennen. Oder falls Gott andere Dinge zu dir gesprochen hat, darfst du diese im Gebet bewegen. Nach einer Zeit der Stille spreche ich ein kurzes Gebet und anschließend beten wir gemeinsam das Vaterunser. Wir werden still. Herr, wir sind vor dir versammelt und wir erkennen, wir sind nicht, wie du uns haben möchtest. Wir sind nicht gesinnt wie Christus. Wir möchten herrschen, während er diente. Er war gehorsam und wir wollen unseren eigenen Willen durchsetzen. Wir suchen vieles und eins ist Not. Wir sind mit uns, unserer Ehre, unserem Erfolg, unserem Leid beschäftigt. Das ist unsere Not und Schuld. Wir bekennen sie frei vor dir. Wir kommen zu dir mit der Bitte, Herr, vergib, Herr, erbarm dich unser. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.